Rückenschmerzen, das ist bekannt, sind eine Volkskrankheit. Doch das Wissen darüber ist begrenzt. Viele Fragen, wenig Antworten. Rückenschmerzen verstehen, Rückenschmerzen beheben. Professor Dr. Christian Wojciechowski, Neurochirurg und Wirbelsäulenexperte, erklärt einfach und verständlich das Wie und Warum.
Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Schön, dass Sie wieder da sind bei unserem Podcast Rückenschmerzen verstehen, Rückenschmerzen beheben. Hier geht es um echte Erfahrung aus über 35 Jahren Praxis. Verständlich, klar und nah am Patienten. Ich erkläre Ihnen, wie man Rückenschmerzen richtig einordnet, worauf Sie achten sollten und welche Therapien wirklich helfen. Bleiben Sie dran. Heute sprechen wir über das Wirbelgleiten. Ich hatte das schon letztens angekündigt. Es ist eine Erkrankung, die durchaus häufig vorkommt und deshalb, denke ich mal, auch vom allgemeinen Interesse ist. Die erste Frage ist, wie kommt es zu einem Wirbelgleiten? Was bedeutet Wirbelgleiten? Und Wirbelgleiten bedeutet ganz einfach, dass ein Wirbelkörper über den anderen gerutscht ist. Wie kommt es dazu? Es muss eine Art Lockerung der Verbindung zwischen zwei Wirbelkörpern stattfinden. Die sind ja normalerweise vorne durch die Bandscheibe und hinten durch die Gelenke miteinander verbunden, die halt eben Beweglichkeit und Stabilität bewirken. Und wir haben Muskulatur, die eben drumherum gebaut ist und die halt dann für die Beweglichkeit sorgt. Kommt es eben zu Störungen in diesem System, dann kann es sein, dass die vorderen Muskeln vielleicht etwas stärker ziehen. Es kann sein, dass eben die hintere Muskulatur gelockert ist. Und es kann auch sein, dass die knöchernen Strukturverbindungen fehlgebildet sind und dadurch halt geschwächt. Und dann eben aufgrund dieser Kraftwirkung der eine Wirbelkörper nach vorne gezogen wird. Entsprechend diesen unterschiedlichen Ursachen für ein Wirbelgleiten oder medizinisch gesagt eine Spondylolisthesis, gibt es auch entsprechende Einteilungen. Wir sprechen zum Beispiel von der sogenannten dysplastischen Spondylolisthesis. Ja, dysplastisch bedeutet ja, ist ein medizinischer Fachbegriff, bedeutet ja irgendwie fehlbildungsbedingt. Und was ist fehlgebildet? Fehlgebildet sind Teile der Wirbelsäule im Bereich des Gelenks, aber auch im Bereich der Wirbelkörper und dadurch eben eine Schwächung des Systems und dadurch bedingt eben ein Abrutschen, vor allem es hängt auch ein bisschen vom Winkel des Kreuzbeins ab, je steiler der Winkel, je größer das Hohlkreuz, desto mehr wirken natürlich die vorderen Kräfte und desto mehr können natürlich die vorderen Muskeln ziehen und dann eben die Wirbelsäule nach vorne bringen und dadurch dieses Wirbelgleiten hervorrufen. Bei diesen dysplastischen, das heißt also fehlbildungsbedingten Wirbelgleiten, macht sich eben schon im Kindesalter bemerkbar und dadurch eben auch frühzeitig diagnostiziert. Dann haben wir das sogenannte isthmische Wirbelgleiten, die isthmische Spondylolisthesis, auch wieder ein medizinischer Fachbegriff, und zwar der Isthmus ist eine bestimmte Region am Wirbelkörper. Das ist halt die Verbindung zwischen dem oberen und unteren Gelenkfortsatz. Und wenn eben dort eine Schwächung stattfindet, dann ist natürlich eben die hintere Struktur schwach und somit kann es, wenn wiederum vorderen Muskeln mehr ziehen, vielleicht auch ein gewisses Übergewicht besteht und auch ein gewisses Hohlkreuz da ist, eben abrutschen. Diese isthmische Spondylolisthesis kann auch sozusagen häufiger vorkommen, wenn eben eine stärkere Belastung auf den Facettengelenken stattfindet, wodurch diese eben chronisch traumatisiert werden, kann man sich so vorstellen, und dadurch halt so ein gewisser, würde ich mal sagen, Auflösungsprozess stattfindet. Deswegen nennt man das ja auch lytische Spondylolisthesis, also Spondylolyse. Ne? Ein gewisser Teil hat sich da eben gelöst. Aufgelöst durch eben chronische Krafteinwirkung. Und das ist beispielsweise beim Schmetterlingsschwimmen. Ne, wenn man sich so vorstellt, wie die Schwimmer so aus dem Wasser rauskommen, um eben Luft zu holen, dann gehen die natürlich extrem ins Hohlkreuz. Und dieses extreme ins Hohlkreuz gehen bedeutet, dass eben die hinteren Facettengelenke ineinander gedrückt werden und immer so ein leichtes Trauma auf die Gelenke erfolgt und dadurch die Gelenke halt überbelastet werden und dann eben aufgrund des Zeitfaktors dann irgendwann geschwächt. Das gleiche geht zum Beispiel beim Rudern, wenn man sich vorstellt, wie die Ruderer so weit nach hinten gehen und dann nach vorne so auch wieder ins Hohlkreuz beim nach hinten gehen, um möglichst viel Wasser zu verdrängen. Auch die gleiche Belastung. Manche sagen auch beim Speerwerfen, weil der Speerwerfer, der geht ja auch weit nach hinten. Und das geht ja nicht nur um den Wettkampf, sondern es geht natürlich auch um die Trainingszeit. Ja, die Leute trainieren ja sehr, sehr, sehr viel. Und dadurch haben sie natürlich auch im Training diese ständige Belastung. Allerdings die häufigste Form des Wirbelgleitens ist das sogenannte degenerative Wirbelgleiten. Also das verschleißbedingte Wirbelgleiten. Und das fängt meistens mit einem Verschleiß an den Bandscheiben an, denn die Bandscheiben werden dann so ein bisschen weicher und dadurch halt auch geschwächt. Also man kann sich das so vorstellen wie so eine Perlenschnur, sage ich immer. Wenn die Perlenschnur straff ist, dann ist die ganze Struktur straff. Und wenn ich sozusagen den Faden so ein bisschen lockere, wird das so ein bisschen wackelig. Und wenn so eine Bandscheibe geschwächt ist, dann ist das auch so ein bisschen wackelig für die Wirbelsäule. Und dann kommt das natürlich auch wiederum dazu, dass wenn die vorderen Muskeln, zum Beispiel der Iliopsoas, was ein ganz starker Muskel ist, der wird ja besonders angespannt beim Sitzen, also bei der Hüftbeugung. Und wenn man eben lange sitzt, kann der auch verkürzen und dadurch halt ständig die Wirbelsäule so ein bisschen nach vorne ziehen. Und wenn dann eben zusätzlich die hinteren Strukturen, also die Rückenstrecker, die kleine tiefe Muskulatur nicht so stark ausgeprägt sind, ein gewisses Ungleichgewicht, dann kann eben der Zug nach vorn dazu führen, dass die Gelenke etwas gelockert werden, der Gelenkspalt sich verbreitert, die Gelenkkapseln auch so ein bisschen, sagen wir mal, ausleiern und dadurch halt so dieser Prozess des langsamen nach vorne Rutschens vorangetrieben wird. Es gibt dann noch traumatische Spondylolisthesen, infektiöse Spondylolisthesen, also es gibt verschiedene Ursachen, die dann eben zu einer Schwächung des Zusammenspiels zwischen den vorderen und hinteren Strukturen und auch zwischen Bandscheibe und Gelenke führen können und dadurch eben dieses Abrutschen bedingen. Es gibt dann auch noch eine Klassifikation nach der Schwere des Wirbelgleitens und das ist die Klassifikation nach Meyerdink. Die ist im Prinzip relativ simpel. Es gibt Grad 1 bis 5 und es richtet sich immer nach der prozentualen Verschiebung. Und wir haben dann sozusagen 25%, also bis 25%, also ein Viertel des Wirbelkörpers ist nach vorne verschoben, dann haben wir Grad 1. Bei bis zu 50%, also die Hälfte nach vorne verschoben, haben wir Grad 2, dann eben bis 75, Grad 3 und bis 100 eben Grad 4. Und wenn das so vollständig abgerutscht ist, so eine sogenannte Ptosis, dann haben wir einen Grad 5. Diese schweren Formen sind vorwiegend bei den dysplastischen, also bei den angeborenen Fehlbildungen im Bereich der Wirbelgelenke und der Wirbelkörper. Dann kann es eben bereits zu diesen schweren Abrutschen kommen. Bei den isthmischen und den degenerativen Spondylolisthesen ist diese Form eigentlich kaum anzutreffen. Die Frage ist dann, was für Beschwerden macht denn ein solches Wirbelgleiten? Da muss man sagen, gibt es generell zwei Beschwerdekomplexe. Es gibt einen Beschwerdekomplex, der ist bedingt durch die Instabilität. Da haben wir instabilitätsbedingte Schmerzen und diese sind in erster Linie auf den Rücken begrenzt. Verursacht werden die halt durch die Arthrose in den Wirbelgelenken, infolge dieses Abrutschens vorangetrieben wird und dadurch eben diese Entzündungsreaktion auch um das Gelenk ausgelöst wird und dadurch eben die Nerven, die das Gelenk versorgen, gereizt werden und eben den Schmerz bedingen. Wir hatten darüber schon mal gesprochen, zum Beispiel eben bei der Facettendenervation, wo auch Spondylarthrose eine Rolle spielt und dadurch eben Schmerzen verursacht werden, sodass im Prinzip diese Instabilität der Wirbelsäule eine Stressreaktion auf die Facettengelenke auslöst und dadurch die Arthrose vorangetrieben wird, weil der Körper versucht ja, Stabilität wiederherzustellen. Es ist ja sozusagen ein guter Wille da. Man möchte gerne den Knochen anbauen, die Gelenke verstärken, damit eben das Abrutschen gestoppt wird. Aber dieser Prozess der Gelenkverstärkung ist ja eben ein entzündlicher Prozess und ein überschießender entzündlicher Prozess und dadurch eben die Reizung der dortigen Nerven und dadurch eben die Auslösung von Schmerz. Klassisch ist auch für dieses Instabilitätssyndrom, dass der Schmerz besonders stark am Morgen ist. Ja, Patienten berichten häufig über den sogenannten Anlaufschmerz. Das heißt, sie stehen auf, haben starke Schmerzen und dann nach einer halben Stunde wird der Schmerz eher weniger. Das ist dadurch bedingt, dass halt während des Schlafes natürlich der Muskeltonus relativ gering ist, man entspannt ja, und dadurch so eine Instabilität ja eher sich verstärkt. Und wenn man dann aufsteht, ist ja der Muskeltonus nicht gleich wieder bei 100%, sondern der muss ja erstmal wieder aufgebaut werden, sodass diese Instabilität, dieser Stress auf die Facettengelenke, dieser Zug dann eben am stärksten ist und dann, wenn der Muskeltonus wieder aufgebaut ist, man sozusagen sein gewisses Gleichgewicht wiederhergestellt hat, dann kann der Schmerz wieder nachlassen. Ein zweiter Symptomkomplex ist bedingt durch Einengung von Nerven. Also diese Form des Wirbelgleitens kann natürlich dazu führen, dass auch der Wirbelkanal eingeengt wird. Auch eben durch die Tatsache, dass der Körper versucht, Stabilität wiederherzustellen, verstärkt er eben die entsprechenden Strukturen, er verstärkt die Facettengelenke, er verstärkt die Bänder, speziell eben das Ligamentum Flavum. Darüber haben wir schon gesprochen in dem Podcast Spinalkanalstenose. Im Prinzip wirken ja hier die gleichen Mechanismen. Und wenn wir dann eben eine Spinalkanalstenose aufgrund des Wirbelgleitens haben, dann haben wir eben die entsprechende Symptomatik der Spinalkanalstenose. Eine zweite Sache ist noch, dass durch dieses Verschieben der Wirbelkörper auch die Nervenkanäle, also die Neuroforamina, sowie abgeschert werden. Ja, zumal die Bandscheibe dann wieder auch an Höhe verliert, ne, weil die eben so ein bisschen ausgeleiert ist. Und dann kommt das noch zusätzlich zu dieser Abscherung in den Nervenkanälen, sodass neben einer Spinalkanalstenose auch eine Foramenstenose resultieren kann und dann eben entsprechend dort die Nerven abgeschert und gequetscht werden und dann eben eine entsprechende Symptomatik auslösen. Sodass letztendlich, wenn man halt dann den Patienten befragt, wenn der Patient seine Symptomatik schildert, wir immer fragen, was steht im Vordergrund? Steht im Vordergrund der Rückenschmerz oder steht im Vordergrund der Beinschmerz? Haben Sie eine Verkürzung der Wegstrecke wie eben bei einer Spinalkanalstenose? Weil die Therapie ist ja dann entsprechend unterschiedlich. Und häufig ist auch ein Symptomkomplex im Vordergrund. Man kann natürlich auch beides haben. Man kann starke Rückenschmerzen haben und auch zusätzlich noch Beinschmerzen und zusätzlich noch eine Einschränkung der Wegstrecke. Aber manchmal ist eine Symptomatik im Vordergrund. Manche Patienten berichten, ja, also der Rücken, da merke ich eigentlich gar nichts, ne? Aber ich kann kaum laufen. Sodass danach eben die entsprechende Therapie sich richtet, weil auch so eine Spondylolisthesis kann ja spontan gestoppt werden, ne? Wenn der Körper es doch geschafft hat, durch Anbau von Knochen und Bändern eben das Wirbelgleiten abzuwenden und dann eben Stabilität wiederherzustellen, dann haben wir halt keine instabilitätsbedingten Schmerzen, aber man hat eben diese Einengung des Spinalkanals. Ja, und wie wird die Spondylolisthesis, das heißt das Wirbelgleiten, diagnostiziert? Fängt natürlich immer wieder mit der Befragung des Patienten an. Der Patient berichtet erstmal, wann hat er die Schmerzen, wo hat er die Schmerzen, wo hat er seine Einschränkungen, was ist sein Problem, sodass wir versuchen, aus dieser Anamnese schon mal einen Eindruck zu bekommen, was ist das Problem und was könnte die Ursache des Problems sein. Dann erfolgt natürlich die körperliche Untersuchung. Das hatten wir schon in früheren Podcasts dargestellt, dass ein gewisser Algorithmus, der da vorhanden ist, wo man das Gangbild beurteilt, die Beweglichkeit der Wirbelsäule beurteilt, auch schaut, bei welchen Bewegungen eventuell Schmerzen auftreten. Man macht einen Tastbefund, um auch zu gucken, gibt es muskuläre Verspannung oder gibt es auch irgendwelche Druckpunkte, Schmerzpunkte, die eben Schmerzen auslösen. Man schaut natürlich, ob irgendwelche neurologischen Ausfälle da sind. Gibt es Lähmungen in der Fußhebung, Fußsenkung? Gibt es Gefühlsstörungen etc.? Wie ist die Schmerzausstrahlung? Ist die lokal auf die Wirbelsäule begrenzt oder strahlt der Schmerz auch eben in die Beine aus? Und dadurch hat man einen gewissen Eindruck, was im Vordergrund steht, der Rückenschmerz, Beinschmerz oder eine Kombination. Ja, und dann geht es natürlich schon in die Diagnostik. Und wenn man eben den Verdacht auf ein Wirbelgleiten hat, wobei eben dieser Anlaufschmerz so ein klassisches Zeichen ist, dann kann man eben mit Röntgenbildern anfangen und man würde eben auch Röntgenbilder in Funktion machen. Das heißt, man macht zunächst ein Bild von vorn, ein Bild von der Seite, lässt den Patienten dann nach vorne neigen und auch sich nach hinten beugen und kann dann halt sehen, ob zwischen diesen ganzen Bewegungen eine Verschiebung stattfindet. Weil manchmal hat man ja ein Wirbelgleiten, das, wie gesagt, durchaus vom Körper selbst stabilisiert worden sein können. Der Körper baut ja eben durch den Anbau von Knochensubstanz an die Gelenke, verstärkt er eben diese und versucht dadurch eben dieses Abrutschen nach vorne aufzuhalten. Und manchmal gelingt das auch. Das heißt, es gibt zwar ein Wirbelgleiten, wo die Wirbel verschoben sind, aber es ist keine Instabilität vorhanden. Also der Wirbel rutscht nicht hin und her bei Bewegung. Es kann aber trotzdem zur Einigung des Wirbelkanals oder zur Abschwellung in den Nervenkanälen führen. Also diese Probleme können durchaus vorhanden sein, aber eben keine Instabilität. Dann würde man natürlich ein MRT machen. Das ist ja auch eine gewisse Basisdiagnostik zum Ausschluss einer Einengung des Wirbelkanals, eines Bandscheibenvorfalls, der natürlich auch zusätzlich noch vorhanden sein kann, um zu gucken, ob nervale Strukturen irgendwo komprimiert sind. Aber auch eben, um zu schauen, ob zum Beispiel Flüssigkeit im Gelenkspalt ist, ob der Gelenkspalt vielleicht etwas verbreitert ist an einer bestimmten Stelle. Und wir hatten ja gesagt, das degenerative Wirbelgleiten ist ja vorwiegend zwischen dem vierten und fünften Lendenwirbel. Wir schauen uns auch die Wirbelgelenke an, ob da Arthrose drin ist. Auch die Bandscheibe, ist die von der Höhe her vermindert? Ist die vielleicht, besteht ein Flüssigkeitssignal in der Bandscheibe? Vielleicht auch Flüssigkeitssignale in den benachbarten Wirbelkörpern, so eine aktivierte Osteochondrose. Das MRT gibt uns da in dieser Hinsicht schon sehr, sehr viel Auskunft. Wir können uns die Nervenkanäle anschauen, wir können sehen, ob da auch eine Foramenstenose besteht, ob eben Nerven eingeengt sind, weil dann richtet sich eben auch die Therapie. Und wir können natürlich auch gucken, ob eine Spondylolyse besteht. Das sieht man im MRT auch ganz gut. Man sieht es vielleicht ein Zacken besser, will ich mal sagen, im CT, oder man kann auch so Schrägaufnahmen machen im Röntgen. Da kann man auch ganz gut die Spondylolyse sehen. Wenn man einen Verdacht darauf hat, kann man noch diese zusätzlichen Röntgenaufnahmen machen oder eben auch CT. Aber CT würde man letztendlich wirklich in seltenen Fällen machen, weil CT ist schon eine hohe Strahlenbelastung in einer doch sensiblen Region, sodass man also wirklich sich gut überlegen muss, brauche ich ein CT, was für eine Frage habe ich an das CT, die vielleicht mit anderen Dingen nicht zu beantworten ist. Ja, wenn wir dann sozusagen das Wirbelgleiten diagnostiziert haben, ergibt sich natürlich die Frage, was für Therapie schließt sich jetzt an. Und die Therapie richtet sich natürlich an der Symptomatik. Also stehen beispielsweise Rückenschmerzen im Vordergrund und haben wir vielleicht im Röntgen oder im MRT eben eine gewisse Instabilität nachgewiesen mit Flüssigkeitssignal in den Wirbelgelenken und wir haben halt eine Verschiebung in den Funktionsaufnahmen, wobei der Wirbelkanal vielleicht nicht so stark eingeengt ist und eben dadurch keine Beinschmerzen vorhanden sind und keine neurologischen Ausfälle, ist natürlich die erste Form eben die konservative Therapie. Und die konservative Therapie ist eben eine Kombination aus Schmerztherapie und Physiotherapie, weil wir wollen eben eine muskuläre Stabilisierung der Wirbelsäule erreichen und dann eben schon hoffen, dass vielleicht durch strukturelle Veränderungen, das heißt Verstärkung der Gelenke, Verstärkung der Bänder, der Körper die Stabilität wiederherstellen kann, unterstützt durch eben einen stabilen Muskelbandapparat. Bei der Schmerzmedikation kann man natürlich zunächst medikamentös probieren. Wenn das ausreicht, ist es ja schön. Falls die medikamentöse Schmerztherapie nicht ausreicht, kann man zusätzlich zum Beispiel Facettenblockaden durchführen, insbesondere eben Blockaden des sogenannten Ramus medialis, was wir auch schon in der Facettendenervation erklärt haben. Und man kann natürlich dann auch, wenn das eben positiv ausfällt, auch eine Facettendenervation durchführen. Also bei dem im Vordergrund stehenden Rückenschmerzen kann man durchaus sehr viel mit konservativer Therapie erreichen. Wenn jetzt zusätzlich dann doch Beinschmerzen vorhanden sind und eine Spinalkanalstenose vorhanden ist, muss man natürlich auch schauen, wie ausgeprägt die Spinalkanalstenose ist. Das hatten wir auch in dem Podcast Spinalkanalstenose bereits dargestellt. Auch da kann man natürlich erstmal mit konservativen Therapiemethoden anfangen. Man kann natürlich dann eben auch mit Injektionen in den Spinalkanal Abhilfe schaffen gegen Schmerzen. Man kann natürlich auch schauen, wenn eben zusätzlich Foramenstenosen da sind und dadurch radikuläre Beschwerden, ähnlich eben einen Bandscheibenvorfall, diese klassische Ischias-Symptomatik, da kann man natürlich auch die PRTs machen, also diese periradikulären Therapien, um eben die Nerven ruhig zu stellen, vielleicht Entzündungsprozesse um die Nerven zu beseitigen und dadurch versuchen, eben das Problem unter Kontrolle zu bekommen. Begleiten natürlich immer wieder Physiotherapie, um eben die Instabilitätsproblematik auch in den Griff zu bekommen. Man muss mal schauen, wie man eben mit diesen konservativen Therapien das Ganze gut kontrollieren kann. Wenn man es gut kontrollieren kann, ist das Problem jetzt erstmal, wie man sagen, aufgeschoben. Ob das jetzt für immer aufgeschoben ist, das ist immer so die Frage. Natürlich ist auch so ein Wirbelgleiten ein langsam fortschreitender Prozess, wie eben der Verschleiß auch ein langsam fortschreitender Prozess ist, der auch stoppen kann, der natürlich aber auch weitergehen kann und halt sich verstärken kann und dadurch die Probleme auch vergrößern kann. So dass die nächste Frage ist eben, wenn eben diese konservativen Therapiemaßnahmen inklusive Injektionen an die Facettengelenke, Blockade des Ramus medialis, vielleicht auch schon Einbluttherapie gemacht, vielleicht epidurale Injektionen, ganz viel Physiotherapie gemacht, also das gesamte Spektrum und der Patient sagt, es war ein bisschen besser geworden, aber ehrlich gesagt, ich bin nicht belastbar, ich kann bestimmte Dinge nicht tun, wie eben auch bei der Spinalkanalstenose irgendwann mal an den Punkt gelangt, wo eben halt eine deutliche Reduktion der Lebensqualität vorhanden ist, weil eben bestimmte Aktivitäten nicht mehr wahrgenommen werden können oder am ganzen sozialen Events nicht mehr wahrgenommen werden kann, weil man eben nicht lange sitzen kann oder ähnliches. Dann ergibt sich schon die Frage einer operativen Therapie. Und die operative Therapie ist natürlich auch so ein bisschen eben an der Symptomatik orientiert. Wenn ich zum Beispiel eine Spinalkanalstenose habe und ich habe in der Bilddiagnostik sowohl im MRT als auch in den Röntgenfunktionsaufnahmen zwar ein Wirbelgleiten abgebildet, aber keine Instabilität. Das heißt, Patient beugt sich nach vorn, Patient beugt sich nach hinten, nichts verschiebt sich. Ich habe die MRT-Bilder gemacht und der Gelenkspalt ist nicht verbreitert, kein Flüssigkeitssignal im Gelenkspalt. Ich sehe eher dicke Gelenke mit aufgehobenem Gelenkspalt. Das heißt, ich habe eine stabile Situation, sodass letztendlich nur die Einigung des Wirbelkanals im Vordergrund steht. Und da ergibt sich eben die Frage, ob nicht einfach nur eine Dekompressionsoperation, das heißt eine Weitung des Wirbelkanals, wie wir eben das bereits in dem Podcast Spinalkanalstenose besprochen haben, ausreicht. Und ich würde das in solchen Fällen immer favorisieren, immer den kleinsten Eingriff. Und man kann ja eben heutzutage diese Weitung des Wirbelkanals ja endoskopisch machen. Und das bedeutet, dass man eben nicht zusätzlich viel vom Knochen wegnehmen muss. Weil das ist immer das Problem. Ne? Der Körper hat sozusagen eine Stabilisierung des Wirbelgleitens geschaffen mit viel, viel, viel Mühe. Ja? Und dann kommt der Chirurg und dann haut er das alles da weg, weil er den Wirbelkanal weiten will und schafft dann sozusagen eine Instabilität. Das muss man natürlich versuchen zu verhindern. Dass man eben wirklich nur die Bänder wegnimmt, die den Wirbelkanal einengen, dass man sogenannte Undercutting-Prozedur macht. Das heißt, man macht nur auf einer Seite den Knochen groß weg und dann versucht man unterm Wirbelbogen auf die andere Seite diesen Wirbelbogen sozusagen auszudünnen und das Gelenk auszudünnen, aber auf alle Fälle genügend Knochenstrukturen zu belassen, damit wir nicht aus einer stabilen Situation eine instabile Situation machen und dann letztendlich ein halbes Jahr später dann doch mit den Schrauben und Stangen das Ganze wieder zurechtbiegen müssen, sodass, wie gesagt, Dekompression des Wirbelkanals bei einer stabilen Spondylolisthesis ist eine sehr gute Option, aber dann sollte man auf alle Fälle verhindern, dass man eben durch die Operation an sich wiederum eine instabile Situation verursacht. Man kann, wenn man zum Beispiel mikrochirurgisch das Ganze macht, weil eben doch die Spondylarthrose zu ausgeprägt ist oder bestimmte Dinge halt gegen eine endoskopische Operation sprechen, noch zusätzlich den Knochen, den man da entnommen hat, um eben diese Weitung des Wirbelkanals durchzuführen. Den kann man dann verwenden, um ihn zusätzlich noch an die Wirbelgelenke anzulagern von außen. Das ist natürlich nicht den Wirbelkanal einengen und dadurch eben da anwachsen und dadurch die Wirbelsäule verstärken und somit einer zukünftigen Instabilität vorbeugen. Ja, und dann gibt es natürlich auch die Situation, wo das Ganze instabil ist. Also wir haben jetzt Röntgenaufnahmen gemacht. Wir sehen, dass eine Verschiebung stattfindet zwischen nach vorne beugen und nach hinten beugen. Wir haben auch entsprechendes MRT gemacht. Wir sehen eine Gelenkspaltverbreiterung. Und wir sehen auch diesen klassischen Anlaufschmerz des Patienten, dass er sagt, nee, also morgens, ach, ich bin da nie in Gänge gekommen, das tut so weh. Und dann geht es im Laufe des Tages, aber irgendwann ermüdet durch die Muskulatur und dann kommt der Schmerz wieder. Und wir haben also die gesamte konservative Therapie durchgeführt mit allen Varianten. Und man ist jetzt an einem Punkt, wo man sagt, naja, also irgendwie so kann es jetzt nicht bleiben. Es muss jetzt irgendwas passieren. Und was dann angeboten werden kann, ist eben eine Stabilisierungsoperation. Das heißt, der Körper hat es nicht geschafft, das Problem alleine irgendwie zu stabilisieren, sondern er braucht die Hilfe von außen. Und so eine Stabilisierungsoperation wird letztendlich derart durchgeführt, dass man eben mit Schrauben und Stangen den Wirbelkörper, der nach vorne abgerutscht ist, zurückzieht, dass er wieder in eine Linie mit den anderen ist und dann das Ganze eben mit der Stange dann befestigt wird. Zusätzlich wird natürlich auch die Bandscheibe ausgeräumt. Man muss ja so einen Platzhalter dann in den Zwischenwirbelraum einbringen und das Ganze auch mit Knochen auffüllen, damit das fusioniert. Das heißt, eine feste Verbindung zwischen den zwei Wirbelkörpern entsteht. Man kann zusätzlich noch Knochen von außen anlagern, um das noch zu unterstützen, damit eben dieser Verfestigungsprozess dann wirklich stattfindet. Ich möchte an dieser Stelle auch erwähnen, dass wir nächste Woche die verschiedenen Möglichkeiten der Stabilisierung der Wirbelsäule besprechen werden, sodass ich jetzt hier nicht so sehr in Details gehen will, sondern eben dann auf den Podcast nächste Woche verweisen möchte, wo wir speziell einen Podcast über Stabilisierungsoperationen durchführen werden, Vor- und Nachteile und wie und was. Also hier nur kurz gesagt, wenn eben bei einer nachgewiesenen Instabilität die konservative Therapie nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat und der Patient an den Punkt gelangt ist, wo er sagt, nee, also so kann ich nicht weiterleben, dann muss jetzt was passieren, dann kann man eben mit einer Operation das Problem beseitigen, indem man den Wirbelkörper zurückzieht, die Bandscheibe halt ausräumt, dort ihr einen Platzhalter implantiert, das Ganze mit Knochen auffüllt und dann eben mit zwei Stangen halt verbindet. Solchen Operationen ist auch wichtig, dass man minimalinvasiv vorgeht, weil das Entscheidende ist ja halt, dass man wirklich Nachbarstrukturen nicht mitschädigt. Weil das ist ja schon ein Problem der sogenannten Anschlussinstabilität. Wie gesagt, darüber werden wir auch nächste Woche noch sprechen, wenn es generell um Stabilisierungsoperationen geht. Hier eben nur kurz angedeutet, dass man eben da wirklich darauf achten muss, nicht Nachbarstrukturen zu schädigen, um nicht dann irgendwie in 2, 3 oder 4 Jahren dann eben eine Verlängerungsoperation machen zu müssen. Ja, das war jetzt so im Großen und Ganzen alles, was zum Wirbelgleiten zu sagen ist. Ich möchte das gerne nochmal zusammenfassen. Das Wirbelgleiten ist eben eine Verschiebung zweier Wirbelkörper zueinander, bedingt durch eine Schwächung der vorwiegend dorsalen Struktur, also der Gelenke, aber eben auch der Bandscheibe. Es gibt verschiedene Formen, die können angeboren sein, wo eben der Zusammenhalt der Strukturen nicht so gegeben ist und dadurch schon vornherein das System geschwächt ist und dann eben entsprechend durch die Muskulatur, die vorderen Muskeln, eben die Wirbelsäule so nach vorne gezogen wird und dann eben dieses Wirbelgleiten entsteht. Das Wirbelgleiten kann verschiedene Symptome hervorrufen. Es kann den reinen Rückenschmerz nur machen, ohne dass eine Einengung des Wirbelkanals oder der Nervenkanäle besteht. Dann haben wir auch keine Beinschmerzen, aber wir haben eben Rückenschmerzen. Und entsprechend richtet sich natürlich auch die Therapie nach der Symptomatik. Bei den reinen Rückenschmerzen kann man sehr viel konservativ machen mit Physiotherapie, Schmerzmedikation, Infiltrationen, Denervation. Bei entsprechenden neurologischen Ausfällen, infolge Spinalkanalstenose etc. kann man natürlich auch erstmal einen konservativen Therapieversuch machen, wenn eben die neurologischen Ausfälle nicht so schwerwiegend ist, wenn eben die Wegstrecke nicht zu sehr eingeengt ist und vom Bild her halt man den Eindruck hat, ja, da geht noch was konservativ, dann kann man eben auch die entsprechende konservative Therapie der Spinalkanalstenose machen, wenn eben die konservativen Therapiemaßnahmen ausgeschöpft sind, dann ergibt sich natürlich die Frage der operativen Maßnahmen. Und bei den operativen Maßnahmen hängt natürlich auch das Ganze eben von dem Beschwerdebild ab. Wenn eben das Instabilitätssyndrom im Vordergrund steht, dann muss eben Stabilität wiederhergestellt werden. Und das geht eben nur mit entsprechenden Fixationssystemen, wo wir eben mit Schrauben und Stangen dann eben eine feste Verbindung zwischen den Wirbeln wiederherstellen. Wenn eine neurologische Symptomatik im Vordergrund steht, dann kann man entweder mit einer Weitung eines Nervenkanals, vielleicht spielt auch ein Bandscheibenvorfall zusätzlich eine Rolle, neben einem Wirbelgleiten, da wird der Bandscheibenvorfall entfernt. Und wenn das Ganze stabil ist, dann kann man auch nur eine minimalinvasive oder endoskopische Dekompression machen, um eben dann das Beschwerdebild zu lindern. Ja, wir sind am Ende unseres Podcasts und ich möchte jetzt nochmal die Gelegenheit nutzen, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie auch sehr viele Informationen auf unserer Homepage finden. Die ist www.kreuzschmerzen.org. Sie können uns auch direkt eine E-Mail schreiben mit Fragen oder auch Themenwünschen oder Kritik auf die E-Mail-Adresse prof@wojciechowski.de. Falls Sie doch mal irgendwie ein Problem haben und sagen, ich schaue mal in der Praxis vorbei, lass mich untersuchen und beraten, dann können Sie einen Termin vereinbaren, telefonisch unter der 030-263-96480. Sie finden auch alle diese Informationen in den Shownotes. Ich freue mich auf viele weitere spannende Folgen mit Ihnen. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie mobil und passen Sie gut auf Ihren Rücken auf. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis bald, Ihr Professor Christian Wojciechowski.